Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Wir beschäftigen uns heute mit unserer dritten Folge mit dem andauernden und weiter eskalierenden Ukraine-Krieg. Mit einer spezifischen Frage, nämlich mit der Flüchtlingsfrage, der Frage zur Flüchtlingspolitik. Und dazu haben wir Freek Hüsken eingeladen. Herr Hüsken, herzlich willkommen bei 99 zu 1. Herr Hüsken, vor allem in Ihren Büchern Flüchtlingsgespräche 2015 folgende, aber auch in Abgehauen kritisieren Sie die damals 2015 scheinbar neu aufgekommene, global aufgestellte deutsche Flüchtlingspolitik. Nun reden heute viele von einer Zeitenwende, nicht nur im Kontext der beispiellosen Aufrüstung und Remilitarisierung Deutschlands, sondern auch in Bezug auf den scheinbar neuen Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Könnten Sie vielleicht zuallererst Ihre Beobachtung darüber teilen, was hier eigentlich gerade passiert und inwiefern sich da tatsächlich etwas verändert hat?
Kann ich machen. Dass sich im Umgang mit Flüchtlingen etwas ganz erheblich verändert hat, das ist augenscheinlich. Und das ist auch der bürgerlichen Journalie aufgefallen. Die hat ja noch Ende letzten Jahres darüber berichtet, wie Polen zum Beispiel seine Grenze gegen Belarus, gegen einige tausend Flüchtlinge brutal abgedichtet hat, Zäune hochgezogen hat, Polizei an den Grenzen installiert hat, die Versorgung verhindert und Tote in Kauf genommen hat. Außerdem ist es in den letzten Jahren auch in der Journalie längst zur Gewohnheit geworden, die hässlichen Folgen der mit Hilfe von Frontex zum Beispiel zu Wasser und auf dem Lande errichteten Festung Europa gegen Flüchtlinge als Normalität zur Kenntnis zu nehmen, Also die Lagerbrände in Griechenland, das Massensterben im Mittelmeer, die Konzentration von aufgefischten Flüchtlingen, die Verbringung in Lager in Lübingen und so weiter. Die Journalie unterlässt es nicht, das immer mit einem gewissen moralischen Bedauern zur Kenntnis zu nehmen, hakt es aber letztlich immer als notwendige Normalität ab. Und jetzt eben die 180-Grad-Wende in der Flüchtlingspolitik. Jetzt werden massenhaft, wie alle wissen, die hilfsbedürftigen Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen, Rumänien, Tschechien, Moldawien, den baltischen Staaten und eben auch in Deutschland aufgenommen. Insgesamt rechnet man mit 7 Millionen Flüchtlingen und in Deutschland auch addieren sich die Flüchtlinge bis heute bereits auf 250.000. Hilfsbereitschaft ist also an allen Orten zu merken. Bürger helfen in einem Maße, wie es die Willkommenskultur 2015 nicht erlebt hat. Und all das nicht etwa gegen den Willen der Politiker, den, ich nenne es mal so, herrschenden Ausländerfeinden in Amt und Würden. Umgekehrt, den Politikern ist keine moralische Heuchelei zu schade, um sich und die Bürger zu Hilfeleistungen zu verpflichten. Bürgerliche Journalisten, mit denen ich eben angefangen habe und bei denen ich noch ein bisschen bleiben möchte, fragen im Anschluss an solche und ähnliche Feststellungen von Ihnen. Besorgt, gerade in der SZ habe ich mehrere Artikel gefunden, fragen besorgt, inwieweit das nicht der deutsch-europäischen Glaubwürdigkeit schaden würde. Ich zitiere mal aus der Süddeutschen vom 21.03. Es geht nicht darum, das Leid der Geflüchteten gegeneinander auszuspielen. Es geht um die europäische Glaubwürdigkeit, die auf dem Spiel steht. Das ist also die Sorge, die diese Presse, die ja zu den liberalen Organen gehört, umtreibt. Ihre Sorge ist um Gottes Willen zweierlei Maß, um Gottes Willen Doppelmoral. Da kennt sich der Bürger vielleicht gar nicht mehr aus. Da gibt es vielleicht eine Differenz zwischen Bürger und Führung. Das darf nicht sein. Dabei empfiehlt der Artikel gegen diese mögliche Unglaubwürdigkeit natürlich nicht das, was man eigentlich, wenn man die Sache logisch nimmt, folgern könnte. Sie empfiehlt weder, die europäischen Außengrenzen für die Flüchtlinge, die sich in Lagern stauen, zu öffnen oder umgekehrt, auch alles im Sinne der Logik der Glaubwürdigkeit, Europa auch gegen Ukraine abzuschotten. Das wären die beiden Varianten, die aus Glaubwürdigkeit, nehme man das mal ernst, folgen würden. Natürlich ist nichts davon ihr Anliegen, das Anliegen dieser Journalistin. Diese beiden sehr unterschiedlichen Umgangsweisen. Die Ukrainer werden reingelassen, die übrigen Kriegsflüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und so weiter werden nicht reingelassen, gegen die schottet sich Europa ab. Die beiden Umgangsweisen, gerade auch in ihrer Differenz oder in ihrer Gegensätzlichkeit, passen natürlich der Presse sehr. Das muss man unterstreichen. Was sie möchte, was die Journalistin möchte, ist was anderes. Sie möchte nämlich von der Politik Gründe für das, was jetzt passiert, geliefert bekommen. Und zwar gute Gründe, Gründe, die für alle Bürger glaubwürdig begründen, warum mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine so ganz anders verfahren wird, als mit den Kriegsflüchtlingen aus, ich habe es eben erwähnt, Syrien, Afghanistan, Eritrea und so weiter. Denn eines ist ihr klar, das ist ihr Anliegen, das sich hinter der Glaubwürdigkeit gar nicht groß versteckt. Gerade im Krieg müssen alle verlogenen Begründungen der Politiker glaubwürdig rüberkommen. Gerade im Krieg darf zwischen Volk und nationaler Führung kein Blatt passen. Das ist im Krieg die Notwendigkeit, die neue Variante oder die zutreffende Variante von Loyalität. Kein Blatt zwischen Volk und Führung. Das ist ihre Sorge, dass das passieren könnte durch Unglaubwürdigkeit. Ich wage das zwar zu bezweifeln, dass das so ist, aber das ist das, was die Presse umtreibt.
Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, das mag ja vielleicht sein, dass es vielleicht vorher so war oder früher so war mit den Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan, aus dem Nahen Osten an sich, Afrika, aber auch aus Asien insgesamt, dass der Umgang mit den Flüchtlingen damals nicht adäquat erfüllt wurde, beziehungsweise der Zweck, den Flüchtlingen zu helfen, nicht adäquat erfüllt wurde, aber dass sich jetzt halt konkret was geändert hat, weil wir sehen können, dass den bedürftigen Menschen, die ja jetzt tatsächlich aus der Ukraine herkommen, tatsächlich geholfen wird. Und ist das nicht eher ein erfreulicher Zustand und ein Zustand, der auch wünschenswert und begrüßenswert wäre?
Ich glaube, es gehört wirklich nicht viel dazu. Und ich habe es ja schon in meinem ersten Speech angedeutet, festzuhalten, dass diese neue politisch initiierte, in Anführungszeichen, Willkommenskultur schon gar nicht selbstlos den Zweck verfolgt, allein das Elend von Flüchtlingen zu bewältigen, in das der Krieg sie gebracht hat. Es ist, glaube ich, unmittelbar klar, dass das nicht der Zweck sein kann. Das habe ich auch gerade eben schon angedeutet. Ihre Frage, so wie Sie sie gerade eben gestellt haben, enthält nun allerdings eine Unterstellung, die ich für problematisch halte. Politik, so deute ich mal Ihre Frage, hätte jetzt eingesehen, dass sie so, wie sie es seit Jahrzehnten treibt, dass man so mit Flüchtlingen eigentlich nicht umgehen kann. Es habe wohl, könnte man dieser Fragestellung entnehmen, wohl ihr Gewissen geschlagen. Und nun macht sie an den Ukrainern die Versäumnisse ihrer Vergangenheit gut. Wenn ich sie nicht missverstanden habe, wäre die Gegenfrage fällig, wieso denn eigentlich nur an den Ukrainern? Wieso denn, wenn Ihnen das Gewissen schlägt und Sie sagen, ja, von der alten Tour müssen wir uns verabschieden? Warum denn nicht gleich an den Lagern Griechenlands, Libyens, Kenia und so weiter? Das fällt natürlich keinem der Politiker in Amt und Würden ein. Worum geht es also bei dieser Flüchtlingspolitik? Der erste Schluss, den ich vorstellen möchte, ist das Urteil, ganz offensichtlich sind Flüchtlinge nicht gleich Flüchtlinge. Denn an Kriegsflüchtlingen, die in Europa Schutz suchen, hat es, wie gesagt, in der Vergangenheit wirklich nicht gemangelt und mangelt es nicht. Ich habe eben darauf verwiesen, Kriegsflüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea und so weiter. Aber warum sind denn nun Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine etwas so Besonderes, dass die nach 2015 so schnell von der Politik zum Fehler erklärte Willkommenskultur, die man abschaffen musste, nicht nur wieder installiert, sondern in den Hilfsorgien sogar übertroffen wird. Ich meine, die Sache liegt wirklich ziemlich klar zutage. Der geballte Humanismus in Presse, Funk und Fernsehen, angeheizt durch tägliche Schreckensbilder aus der Ukraine, vorgetragen nicht nur von mitleidenden Journalisten, sondern unterstrichen von der Politik. Siehe dazu besonders die Rede von Baerbock vor der UNO. All das steht dafür, dass die Hilfe, die man Flüchtlingen jetzt in der Tat angedeihen lässt, ihren Grund nicht in der Notlage dieser Ukrainerin nebst ihren Kindern hat. Was Moral und öffentliches Mitleiden antreibt, ist nichts anderes als ein Kriegselend, das Putin angerichtet hat. Das Glück, in Anführungszeichen, vor den Folgen eines Krieges zu fliehen, in dem Deutschland bzw. Europa Partei ist, in dem es darum geht, ich zitiere wiederum Baerbock, Putin zu ruinieren. Dieses Glück haben Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, Eritrea eben nicht, auch wenn der Westen den Assad nicht leiden kann. Die Flüchtlinge aus der Ukraine werden als Kronzeugen eines Leidens genommen, als Kronzeugen eines Leidens, das niemand anders als der böse Aggressor Putin in Anführungszeichen über ebenfalls in Anführungszeichen unschuldige Menschen bringt, hofiert. Jede Frau und jedes Kind, das die Ukraine ja nur aus einem einzigen Grund verlässt, um nicht Opfer von Bomben zu werden, jede Frau und jedes Kind steht hierzulande nicht etwa für personifizierte Hilfsbedürftigkeit, sondern dafür, dass sie Opfer sind. Und zwar Opfer eines sehr heftig moralisch aufgeladenen Status. Das heißt Opfer des bösen Feindes. Jenes Feindes also, dessen Ruinierung sich der Westen auf die Fahne geschrieben hat. Das ist das, was diese Flüchtlinge sind. Und als solchen wird ihr hier geholfen. Es gibt also, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, richtige und falsche Flüchtlinge. Die gibt es und die gab es schon immer. Die richtigen, die Personifikationen eines nationalen politischen Interesses an ihnen, die nehmen wir in Anführungszeichen, aber natürlich auch immer nur begrenzt. Und die falschen werden ausgeschlossen und abgeschoben. Übrigens zu den letzten richtigen Flüchtlingen gehörten bis 1989 die sogenannten Dissidenten. Vielleicht erinnern sich einige noch daran. Dissident, übrigens wörtlich übersetzt, die Nicht-Übereinstimmenden, also die nicht mit ihrer Herrschaft Übereinstimmenden. Das waren Dissidenten aus der SU und aus der DDR, ebenfalls hier hofiert als Kronzeugen eines Unrechtsregimes oder mehrerer Unrechtsregime, die es auszulöschen galt, was ja ziemlich weitgehend gelungen ist. Den Restbestand will der Westen ja unter NATO-Führung im Augenblick gerade erledigen.
Was ist denn dann der Beweggrund? Was hat denn der deutsche Staat und was haben die deutschen Bürger davon, jetzt diesen vor Putin flüchtenden Menschen zu helfen? Können Sie da vielleicht nochmal ins Detail gehen? Was genau steckt dahinter?
Ich möchte, bevor ich auf die Frage explizit eingehe, nochmal eine Nachbemerkung machen. Mhm. Gerade zu dem, was Sie eben gesagt haben, was haben die Bürger von diesen als vor Putin flüchtend geltenden Menschen? Das ist eine schwierige Formulierung. Wer vom Krieg abhauen will und noch abhauen kann, der will nicht einfach nur nicht geschädigt, nicht umgebracht werden. Dem ist es letztlich scheißegal, ob es Putins oder Zelenskys Bomben und Raketen sind, vor denen er flüchtet. Aber hier ist dazu eben noch Folgendes festzuhalten. Die Ukrainerinnen und ihre Kinder flüchten aus einem Krieg in jene Länder, genau und ausgerechnet in jene Länder, welche seit geraumer Zeit bereits die Ukraine mit Waffen ausgestattet haben und sie jetzt weiter ausstatten. Das ist die brutale und blutige Ironie der Sache. Sie hauen ab nach Westen, um nicht in das sich hinziehende und so langsam sich eskalierende Kriegsgetöber zu geraten, das gerade ohne die vom Westen geschickten Waffen der NATO und der übrigen westlichen Länder überhaupt nicht zustande gekommen wäre. Das ist die brutale Ironie. Sie flüchten in ein Land aus Gründen, um nicht Opfer des Krieges zu werden, an dem genau das Land, in das sie flüchten, nicht zuletzt heftig beteiligt ist. Zu Ihren Fragen. Puh, was hat der deutsche Staat davon? Von der Hilfe. Ich nenne da mal nur ein paar Punkte. das ist nicht notwendigerweise vollständig. Zunächst einmal schaffen Sie es damit, Ihr Äußeres mit moralischer Tünche weiter auszustaffieren. Die Darstellung Ihrer Außenpolitik moralienmäßig anzustreichen. Wir lassen Kriegsflüchtlinge vor dem bösen Putin doch nicht allein, sondern helfen. Jeder Flüchtling ist für uns Kronzeuge der Unmenschlichkeit dieses Diktators und damit zugleich Kronzeuge der Menschlichkeit von Deutschland. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den könnte man folgendermaßen benennen. Das, was ich eben gesagt habe, schließt natürlich ein, dass mit jedem Flüchtling das Feindbild Putin und damit der ganze Haufen von Fehlurteilen über den Krieg und seinen sogenannten alleinschuldigen Putin befestigt wird. Das ist das Zweite. Befestigung des gewünschten Feindbildes. Zudem und durchaus passend dazu noch was Drittes. Das bei uns ankommende Elend und die Bilder tun ja wirklich bei jedem von uns ein Übriges. Zwingt uns, heißt es dann, das Elend zwingt uns, unsere Anstrengungen zu vervielfachen, um den Aggressor Putin in die Knie zu zwingen. Die drei Sachen fallen mir erstmal auf die Schnelle ein, auf Ihre Frage, was hat der deutsche Staat von dieser Hilfe?
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie damit eigentlich ausdrücken wollen, dass diese Willkommenspolitik, dass das gar nicht irgendeine Variante ist von Flüchtlingspolitik, sondern dass es sich eigentlich hierbei um eine Kriegspolitik handelt?
Genau, deswegen haben wir die Veranstaltung ja auch entsprechend genannt. Ich würde sagen, es handelt sich um Flüchtlingspolitik als Teil deutscher Kriegspolitik. Es ist ja Flüchtlingspolitik, bloß mit den Besonderheiten, von denen ich einige schon genannt habe. Es kommen noch mehr. Genau darauf will ich auch hinaus. Es handelt sich bei dieser neuen, in Anführungszeichen, Willkommenskultur eben nicht um eine aktuelle Variante jener Flüchtlingspolitik, die Flüchtlinge aus der ganzen Welt bisher hierzulande zu ertragen hatten. Nur eben mit umgekehrten Vorzeichen, statt alle draußen, alle rein. Was zurzeit mit den Flüchtenden aus der Ukraine angestellt wird, ist eine Flüchtlingspolitik, die ein Teil jenes Krieges in Europa ist, an dem sich Deutschland als Macht in der EU und als Macht in der NATO gegen Putins Russland beteiligt. Eines Krieges, der deswegen eben jetzt schon in Anführungszeichen unser Krieg ist. Folglich gehört irgendwie der flieht, auch schon zu uns. Denn er flieht ja vor unseren Feinden. Das ist die Besonderheit von dem, was ich genannt habe, Flüchtlingspolitik als Teil deutscher Kriegspolitik. Aus der Zeitung habe ich noch eine Sache zu ergänzen. Die ist mir noch eingefallen. Orban und der bulgarische Premierminister Petko haben nämlich einen besonderen Grund dafür gefunden, warum gerade sie, die sonst vor jedem Flüchtling die Schranken vollständig hochziehen und mit Polizei und Militär bewaffnen, jetzt Ukrainer in Massen aufnehmen. Wie sehen die das? Ihre Antwort, die ich gleich vortragen werde, befindet sich in wunderbarstem Einklang mit ihrer rassistischen Staatsdoktrin bei beiden. Orban sagt, die Flüchtlinge aus der Ukraine sind, Zitat, etwas ganz anderes als die Fluten von Menschen, die aus fernen muslimischen Regionen nach Europa kommen. SZ vom 12.03. Petko, der bulgarische Premier, sagt, Zitat, das sind nicht die Flüchtlinge, die wir gewohnt sind. Es sind doch Europäer, intelligente, gebildete Menschen. Das ist nicht die übliche Flüchtlingswelle von Menschen mit unbekannter Vergangenheit. Und eine Journalistin vom NBC News, die sich gerade an der polnischen Grenze befindet oder befand, ergänzt, das sind Christen, sie sind weiß, sie sind den Menschen, die hier in Polen leben, sehr ähnlich. Das ist nichts anderes als die rassistische Übersetzung des Urteils das ich gerade eben entwickelt habe, des Urteils, das sind doch eigentlich unsere Flüchtlinge, die richtigen Flüchtlinge. Übrigens unsere Außenministerin, es ist kein Zufall, dass ich sie mehrfach zitiere, hat vor der UNO genau darauf reagiert. Und zwar auf eine Konsequenz dessen, was die beiden dort gesagt haben. Es soll nämlich an der polnischen Grenze einige unschöne Vorfälle gegeben haben, von wem auch immer ausgelöst, von Grenzern wahrscheinlich, die mit ihrem Rassismus noch nicht sach- oder kriegsgemäß umgehen können. Dazu erklärt Baerbock vor der UNO, wahrscheinlich kennen den Satz einige, jedem Geflüchteten muss doch unabhängig von seiner Nationalität, Herkunft oder Hautfarbe Schutz gewährt werden. Sie meint natürlich, nur soweit er aus der Ukraine flieht. Nur das meint sie. Nicht jedem, nur denen. Sonst natürlich gerade nicht. Denn, so die Logik, die hinter dieser Auskunft steht, wir machen diesmal eine Ausnahme von den Normen, Regeln und Gesetzen, die sonst unsere Flüchtlingspolitik charakterisiert. Dass mit dieser Ausnahmebegründung, die Baerbock natürlich den Rassismus von Orban, Petkov und der MBC nur bestätigt, sollte unmittelbar deutlich werden. Eigentlich nicht. Eigentlich haben solche Menschen bei uns nichts verloren. Nur die, die jetzt aus der Ukraine kommen, bei denen machen wir, selbst wenn sie die falsche Hautfarbe haben, die falsche Region haben, nicht blond und weiß sind, eine Ausnahme.
Vielleicht reden wir dann mal direkt über die Flüchtenden, die wir ja jetzt auch schon hier thematisiert haben. Wie wirkt sich denn diese Flüchtlingspolitik dann im Endeffekt auf die eigentlichen Flüchtenden aus? Was haben die hier zu erwarten?
Ja, zu beobachten ist, dass die gesamten Anrainerstaaten an die Ukraine, also Polen, Ungarn und so weiter, aber auch allen voran Deutschland, wirklich und im wahrsten Sinne des Wortes alle Regeln und gesetzlichen Vorschriften, mit denen sie sich in der jüngsten Vergangenheit der Flüchtenden erwehrt haben und leider fürchterlich erfolgreich erwehrt haben, die werden jetzt in diesem Krieg außer Kraft gesetzt. Und das ist für sie so klar, dass es für sie gar keine weiteren Begründung bedarf. Zum Beispiel die sogenannte Drittstaatenregelung. Ich hoffe, dass die meisten wissen, was damit gemeint ist. Eine Ergänzung, die 1993 ins Asylgrundrecht aufgenommen worden ist, weil das Asylgrundrecht den Politikern noch nicht hart genug war. Die Drittstaatenregelung etwa, derzufolge es die Ukrainer nie bis Deutschland geschafft hätten, weil sie hätten in dem Land bleiben müssen, in dem sie sich erstmals aufhalten, gilt ebenso wenig wie beispielsweise auch das imposante Regelwerk, mit dem man die Geflüchteten, die es ins Innere Europas irgendwie geschafft haben, mit Schikanen, mit Arbeitsverbot, mit Residenzpflicht und so weiter, in abschreckender Absicht schikaniert haben. Keine Chance, dass dieses Regelwerk jetzt noch zur Geltung kommt. Gott sei Dank, muss man sagen. Was aber sonst galt, gilt jetzt nicht. Der Pass, den sie haben, die Ukrainer, gilt als Touristenvisum. Der Rechtsstaat weiß sich da zu helfen. Es muss ja alles sein Recht und seine Ordnung haben. Ergänzt übrigens durch eine hochinteressante Regel, die die meisten nicht kennen, nämlich eine sogenannte und völlig verstaubte, nie zur Anwendung gekommene, in Anführungszeichen, Massenrichtlinie, die man damals in 90er Jahren entwickelt hat, um die Flüchtenden aus dem ehemaligen Jugoslawien aufzuhalten. Die ist aber nie zur Anwendung gekommen. Die wird jetzt rausgeholt, ausgegraben und zur Anwendung gebracht. Weil es sind natürlich keine Touristen, die da ankommen, sondern das sind Kriegsflüchtlinge. Die Arbeitserlaubnis, um die sonst Flüchtlinge Jahre kämpfen müssen, gilt sofort ab registriertem Grenzübertritt. Und an Umtauschregeln für ukrainisches Geld, mit dem übrigens hier kein Geldinstitut irgendwas anfangen kann, wird von zuständigen staatlichen Stellen gearbeitet. Die kommen mit ihrem Geld an, dessen Name ich nicht mal weiß. Und niemand will das Geld haben, aber sie brauchen natürlich irgendetwas, um hier einkaufen zu können. Im Übrigen, das muss gleich dazu gesagt werden, regen sich hierzulande natürlich schon die ersten Stimmen, die fragen, in der üblichen Weise fragen, ob es nicht vielleicht doch zu viele werden, ganz vorsichtig, ganz zurückhaltend, wo man sie eigentlich alle unterbringen will und wann sie denn wieder in ihre wohlgemerkt kaputtgebombte Heimat zurückkehren. Das sind Stimmen, die bereits beginnen in den Flüchtlingen eine Überforderung für den deutschen Frieden zu sehen. Die Vorstellung, die sie dabei haben, heißt, dieser Frieden ist doch eigentlich die für Deutsche schützenswerte Selbstverständlichkeit. Wer so jetzt denkt, verweist darauf, dass er nicht weiß und auch nicht wissen will, dass die politische Führung in Deutschland Krieg führt. Zwar, wie die Amis sagen, noch from behind, aber dass der westliche Kriegszweck durchaus einschließt, dass es mit dem schönen deutschen Frieden auch ziemlich schnell zu Ende sein kann. Was keine Spekulation ist, sondern nichts anderes ist als ein Schluss aus dem Kriegszweck, den ich jetzt mal ein paar genannt habe. Ich mache noch einen Zusatz. Kritische Bemerkungen zu den Flüchtlingen. Kritische Bemerkungen kommen übrigens auch von ukrainischer Seite. Ich weiß nicht, ob es einige von euch gelesen haben, die ukrainische Generalkonsulin in Hamburg, Frau Tyubinka, hat die deutschen Kultusminister bereits aufgefordert, Kinder ukrainischer Geflohener nicht in deutsche Integrationsklassen, also zusammen mit anderen Kindern anderer Geflüchteter aus, wie gesagt, Syrien und so weiter, einzuschulen. Warum nicht? Das drohe, sagte sie, die ukrainische Identität zu untergraben, weil doch die deutschen Lehrbücher diese ukrainische Identität nicht hinreichend berücksichtigen würden. Punkt. Zitiert aus der Jungen Welt vom 19.03. Ich will das eigentlich nicht ausführlicher kommentieren. Das spricht eigentlich für sich. Nur ein Gedanke dazu. Die Frau hat recht. Den deutschen Schulen geht es natürlich nicht um die Erziehung zu ukrainischer Identität. Die deutschen Schulen bemühen sich leider viel zu erfolgreich um die Erziehung zur deutschen Identität. So muss man Schule und den Lehrplan auch mal sehen. Übrigens gehört dazu, dass wahrscheinlich in der Zukunft deutsche Schulbücher, vor allen Dingen die deutschen Geschichtsschulbücher, umgeschrieben werden müssen. Denn das, was dort über unsere Vergangenheitsbewältigung in Anführungszeichen steht, mit den Zusätzen nie wieder Krieg von deutschem Boden aus, keine Waffen in Krisengebiete und so weiter, das gilt nicht mehr. Diese Vergangenheitsbewältigung hat inzwischen die Kurve zu einer militärischen Offensive genommen, die meine Lieblingsaußenministerin Baerbock vom Deutschen Bundestag folgendermaßen ausgesprochen hat. Ich sage es hier ganz klar. Ja, aus unserer Geschichte, aus der deutschen Schuld für Krieg und Völkermord erwächst für uns, wohlgemerkt, was war früher die Folgerung? Jetzt sagt sie, erwächst für mich in der Tat eine besondere Verantwortung, und zwar die Verpflichtung, jenen zur Seite stehen, deren Leben, deren Freiheit und deren Rechte bedroht sind. Also, das ist jetzt meine Auflösung, den Krieg gegen Putin zu führen.
Ich würde direkt weitergehen wollen und vielleicht über, wir haben jetzt viel über den Staat gesprochen und über Deutschland an sich als Nation und als Volk. Vielleicht können wir über die deutschen Bürger etwas sprechen. Man kann doch jetzt nun aber zumindest feststellen, und das konnte man noch 2015 dann auch, dass diese überschwängliche Hilfsbereitschaft, Leute an den Bahnhöfen, die dann irgendwie Menschen mit Jacken willkommen heißen und bei sich zu Hause aufnehmen, dass das durchaus ein Novum ist. Vielleicht ein bisschen so an diesen Wir schaffen Moment aus 2005, Wir schaffen das Moment aus 2015 erinnert. Doch dann zumindest zeigt, dass die Bürger Deutschlands im Großen und Ganzen empathisch und mitmenschlich agieren wollen. Kann man das nicht so verstehen dann trotzdem?
Ja, nur wenn man den Gehalt der Empathie dazu denkt. Sonst nicht. Deutschen Bürgern, die sich in die Abmilderung von Kriegsfolgen für Ukrainer mit Geldspenden, übrigens die Kontonummer kennt man ja inzwischen auswendig, mit Geldspenden, Sachspenden, logistischer Hilfe, Angeboten von Unterkünften und so weiter einmischen, denen sollte man nicht so ohne weiteres abnehmen. Das ist ihnen allen, Ausnahmen gibt es immer, dass es ihnen allen dabei nur um Hilfe für Menschen in Not geht. Sich diesem karitativen Moment, gegen das ich gar nichts habe, hinzugeben und etwa geflüchteten Afrikanern ihre Kellerwohnung anzubieten, hätten sie in der Vergangenheit wirklich hinreichend Gelegenheit gehabt. Es kann wohl kein Zweifel daran bestehen, dass es nichts als das geteilte Feindbild vom bösen Aggressor Putin ist, angereichert durch die tägliche Bilderflut seiner schrecklichen Taten, das einen nationalistischen Spendentaumel der Privaten ausgelöst hat, und zwar egal, wie im Einzelnen die private Motivation vielleicht gelagert ist. Soweit dazu, zur Empathie.
Und diese eingeschworene Hilfsbereitschaft, also dieses sich gegenseitig einschwören aufgrund des gemeinsamen Feindbildes, das kann dann wahrscheinlich auch relativ gut benutzt werden, um andere politische Ziele zu erreichen, nehme ich an.
Sie haben völlig recht. Auf jeden Fall lässt sich diese Hilfsorgie politisch nutzen. Alles, was da an Hilfe geleistet wird, an Sach- und Geldspenden, an Zurverfügungstellung von Wohneinheiten und so weiter, lauter private Abstriche des eigenen Lebens, zu denen auch übrigens die monströs gekletterten Energiepreise gehören, sind, ich fasse es gleich mal so zusammen, eine durchaus nützliche Vorbereitung auf härtere Vorkriegs- und Kriegszeiten. Wenn der Ex-Bundespräsident Gauck, schon wieder eine illustre Persönlichkeit, die ich zum Beleg meiner harten These hier zitiere, erklärt: Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben. Eine generelle Dänne in unserem Wohlstandsleben ist etwas, was Menschen ertragen können. Wir haben andere Probleme ertragen und wir haben sie bewältigt. Gauck, Ex-Bundespräsident. Er weiß, wovon er spricht, wen er anspricht und zu welchem Zweck er die Bürger anspricht. Das geht natürlich über Feindbildpflege schon weit hinaus, was der Mensch anspricht. Wenn er das Volk auf Opfer- und Verzichtsbereitschaft vorbereiten will, erstmal nur ideologisch, auf Dellen, die übrigens für diesen Menschen nichts anderes sind als der Preis für unser Wohlleben, für ein hiesiges Wohlleben, bei dem man sich fragt, wo er es hat, das Wohlleben, das aber heutzutage, jetzt in den Kriegszeiten, angesichts des Elends der Flüchtlinge, niemand mehr mit gutem Gewissen bestreiten darf. Also das Erste, was man sagen kann zu Ihrer Frage, ist ja, nicht nur wird das Feindbild weiter ausgebaut, sondern es werden moralische und durchaus auch praktische Stellungen eingeübt, vorbereitet, die auf härtere Zeiten verweisen sollen. Übrigens schon wieder Frau Baerbock ist es, die das mit einem Satz unterstrichen hat, bei dem ich wirklich gefragt habe, welchem Lager eigentlich diese Frau kommt. Sie hat neulich gesagt, Freiheit kommt vor Wohlstand. Merkwürdig. Erinnert euch mal dran, was uns sonst zu Freiheit so alles gesagt worden ist. Ich erinnere mich daran, dass mir Freiheit auch als das, als die Sorte Wertesystem nahegebracht worden ist, das die Voraussetzung für Wohlstand ist. Ist nicht in unserer Freiheit ein jeder seines Glückes Schmied? Das haben wir doch gelernt. Und nun? Es soll ein Gegensatz von Freiheit und Wohlstand herrschen, sagt die Grüne. Eine Botschaft, die ich sonst nur von rechts außen der CDU/CSU kenne. Die Botschaft ist klar. Siehe das, was auch Gauck schon gesagt hat. Schluss mit der Verwöhnung aus der Vergangenheit. Das ist das Zentrum der Botschaft. Man kann sich natürlich dann die Frage stellen, was ist denn dann eigentlich mit der Freiheit, wenn sie im Gegensatz zu dem Leben der Bürger gerät? Was bleibt dann jetzt? Ich meine, es bleibt nur eins. Es bleibt eine Freiheit, die Freiheit des Staates für seine nationalen und internationalen Affären ist, von denen wir im Augenblick ja wirklich zu Genüge mitbekommen.
Frieren für Deutschland ist jetzt das Plädoyer. Ich glaube, der Özdemir hat auch schon angekündigt, dass es Sinn machen würde, wenn jetzt alle vegan werden würden, auf keinen Fall mehr Fleisch essen. Also diese Verzichtskultur, die an jeder Stelle jetzt eigentlich mittlerweile geübt wird, ist auf jeden Fall was, was wir jeden Tag mitbekommen. Ein Wort vielleicht zu den Opfern selbst nochmal. Interessanterweise wird ja, wenn all dem Hochlob über die Hilfsbereitschaft der Deutschen so gut wie nie erwähnt, dass ja durchaus nicht alle Ukrainer nach Deutschland flüchten dürfen. In diesem Fall aber eben nicht wegen einer restriktiven Flüchtlingspolitik, die das irgendwie verhindern würde, sondern einfach deswegen, weil das zur ukrainischen Militärstrategie gehört. Was tut der ukrainische Staat da eigentlich und was erhoffen sich die Ukrainer davon?
Ja, stimmt. Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen. Man darf wirklich nicht übersehen, wenn man über die Flüchtlingspolitik redet, dass sie eine andere Seite hat. Dass nämlich überhaupt nur jene, das ist inzwischen bekannt, jene Ukraine-Bürger das Land verlassen dürfen, vornehmlich Frauen und Kinder, die von der Politik Zelenskys nicht als potenziell im Krieg noch einsetzbare Wehrkraftreserve eingeplant sind. Alle männlichen Bewohner über 18 und unter 60 Jahren dürfen das Land nicht verlassen. Ihnen steht jener Schutz nicht zu, den der Zelensky seinen flüchtenden Bürgern wünscht. Die sind als zivile Einsatzreserve für den Heimatschutz eingeplant. Der politischen Führung dieses Landes liegt so viel an der Verteidigung der Heimat, dass sie den männlichen Teil der Zivilbevölkerung glatt zu Kanonenfutter erklärt. Und das meine ich durchaus wörtlich. Denn wie sollen sich Zivilisten mit ihren Flinten und Karabinern, die zu führen Selenskyj ihnen jetzt übrigens auch per Gesetz erlaubt, sich gegen russisches Militär wenden? Eine rhetorische Frage. Und noch eine angeschlossen. Wer sich jetzt daran erinnert, dass das Völkerrecht, auf das sich immer die kriegführenden Parteien berufen, übrigens immer beide, hochinteressanterweise, wer sich daran erinnert, dass im Kriegsrecht, im Völkerrecht ein Kriegsrecht eingeschlossen ist, das den Schutz der Zivilbevölkerung zur Pflicht der am Krieg beteiligten Kombattanten macht, Kriegsrecht mit Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg durch die Beteiligten. Wer das sich in Erinnerung ruft, darf jetzt noch eine weitere Lehre ziehen. Nicht nur, dass dieses hochgelobte Völkerrecht das Gemetzel unter den Uniformierten ausdrücklich erlaubt, seine Definition von Zivilbevölkerung ist offensichtlich sehr dehnbar. Zivil sind nicht alle jene, die nicht den Beruf des Soldaten ausüben, übrigens eines hübschen Berufes, in dessen Existenzsicherung die potenzielle Existenzvernichtung immer eingeschlossen ist. Also die nicht den Beruf des Soldaten ausüben, sondern nur jene gelten zur Zivilbevölkerung, die von der Staatsführung für absolut untauglich zur Heimatverteidigung erklärt werden. Wobei übrigens Selenskyj der Letzte wäre, der seine weiblichen Untertanen vom Dienst mit der Waffe, Dienst an der Heimat, abhalten würde. Übrigens, die flüchtenden Frauen, um auf diese Abteilung der Ukrainer zurückzukommen, wissen das natürlich, wie sollten sie es auch nicht wissen. Sie betrauern, dass an der Grenze zwischen Ukraine und Polen oder sonst wo, wo sie ihre Männer und Söhne zurücklassen müssen, aber eben auch zurücklassen. Man darf allerdings davon ausgehen, dass nicht wenige von ihnen die Notwendigkeit so eines Opfers, das Selenskyj von den männlichen Zivilisten verlangt, einsehen. Natürlich mit der entsprechenden Angst, dass so ein Opfer tatsächlich von ihren Liebsten verlangt wird. Niemand will gerne, dass seine Liebsten zu den Opfern gehören. Allerdings, auch den Punkt will ich mal in Form einer Fußnote anführen, hat das noch nicht dazu geführt, dass es einen innerukrainischen Aufstand oder nur Widerstand gegen Selenskys Politik gegeben hätte? Ein Aufstand, ein Widerstand gegen seine Politik, in der Land und Leute und alles, was auf dem Land steht, preisgegeben wird, allein um die politische Souveränität der Ukraine zu schützen und darüber den EU-Beitritt zu sichern. Das sind die großen Ziele von Selenskyj. Die NATO-Mitgliedschaft hat er sich schon abgeschminkt. Aber nirgendwo ist gegen diese Zwecke, bei denen man sich fragen muss, was haben die Leute eigentlich damit zu schaffen, kein Widerstand zu sehen, dass Selenskyj inzwischen sämtliche Oppositionsparteien und Organisationen verboten hat, dass er die gesamte Fernsehnachrichtensendung auf eine einzige zusammengefasst hat, in der der Staatspropaganda vertreten wird. Übrigens, dafür braucht es hier nicht eine Zusammenfassung zu einer, das machen alle öffentlichen und privaten Sender sowieso. Also so einen Widerstand gibt es nicht. Und das möchte ich nicht allein darauf zurückführen, dass der Selenskyj inzwischen tatsächlich nach innen hin jeden Widerstand niederknüppelt, sondern das möchte ich darauf zurückführen, dass große Teile dieses Volkes leider auch seine Politik teilen.
Ja, da kam vorhin in dem Chat die Anmerkung darauf, dass immer wieder auch von Deutschen dann halt auch als Antwort gesagt wird, ne? Also dieses Argument kommt, ja, aber die Leute werden da ja irgendwie an die Front geschickt und die dürfen gar nicht flüchten, wenn sie junge Männer sind. Und die Frage dann quasi, ja, wozu gibt es dann eigentlich diesen Zwang? Warum gibt es diesen institutionellen Zwang, die Leute da zu halten, wenn sie von alleine eigentlich auch schon da bleiben wollen? Die Diskussion findet statt. Gleichzeitig ist es ja dann hier auch so, dass die in der Ukraine zurückgebliebenen, also die wirklich dort bleiben und dann kämpfen quasi oder sich um die Verteidigung ihres Landes kümmern, von Deutschen quasi bejubelt werden, angefeuert werden im wahrsten Sinne des Wortes, als handle es sich bei dem Krieg um ein Fußballmatch teilweise. Also man hat wirklich teilweise das Gefühl, auch wie dann die Flaggen hochgehalten werden, als wären wir hier in dem World Cup für den Fußball. Und die kognitive Dissonanz zu der Idee der uneingeschränkten Sorge um das Wohlergehen aller Ukrainer scheint nur wenigen aufzufallen. Vielleicht gehen wir nochmal kurz auf dem Ausbleiben von dem Widerstand gegen diese Politik der Ukrainer selbst ein. Da stellt man sich doch die Frage, was jene zurückgebliebenen Ukrainer sich von dieser Situation da eigentlich versprechen. Warum bleiben die da eigentlich und wollen kämpfen gegen Putin und gegen Russland?
Ich will mal kurz was zu der Frage im Chat sagen. Wenn ein Volk sich mehr oder weniger geschlossen hinter das Kriegsprogramm seiner Führung stellt, so ist das erstmal eine Stellung der Leute. Der Übergang von dieser Parteilichkeit mit dem Kriegsprogramm dazu tatsächlich sich an die Front zu stellen, das ist immer noch ein extra Schritt, weil ja auch jeder weiß, was dieser Übergang von der ideellen Parteilichkeit zur praktischen militärischen Umsetzung der Parteilichkeit bedeutet. Aber jetzt zu der Frage, ob das allerdings mit dem Jubel und dem Fußballmatch, ob das so richtig hinhaut, das möchte ich mal bezweifeln, aber sei das dahingestellt. Aber zu der Frage, was jene zurückgebliebenen Ukrainer sich eigentlich von der Situation und dem Kriegsprogramm ihres Herrschers versprechen, so viel. Ich habe mich gefragt, ob die Ukrainer sich eigentlich mal klar gemacht haben, was eigentlich Souveränität für ihr Land bedeutet. Ob sie sich klar gemacht haben, dass Souveränität für ihr Land ohnehin nichts ist oder wäre, als eine vom Westen konzessionierte Souveränität für den Zweck des EU-Beitritts. Also konzessionierte Souveränität, was nichts anderes heißt als Unterordnung unter die Vorgaben des Westens. Was sie davon haben, außer noch mehr NATO-Waffen im Land, Aufkauf von Infrastruktur durch den Westen, Aufkauf von einheimischen Betrieben durch westliches Kapital, alles, was man gesehen hat in den übrigen Oststaaten, die der EU beigetreten sind, was sie sonst noch davon haben, Das könnten Sie erfahren, wenn Sie sich bei den Polen und Rumänen erkundigen, die bereits in Deutschland als EU-Mitglieder in Frankreich, in England für Billiglohn-Tagelöhner Dienste in der Landwirtschaft und in Großschlachtereien verrichten. Was ein EU-Beitritt bedeutet, was die Freiheit, die ihnen dann gewährt wird, bedeutet, das ist eben die Freiheit eines visafreien Grenzübertritts in die Ausbeutungszentren des westlichen Kapitalismus und sonst nichts.
In der Tat. Ich würde vielleicht jetzt, wenn Sie damit einverstanden sind, kurz übergehen, vielleicht die eine oder andere Frage oder einen Kommentar aus dem Chat zu stellen und mal zu gucken, ob wir darauf antworten möchten. Es gab eine Frage hier gerade von Nightmare Reality. Was ihn interessieren würde, wäre, wie sich nun die europäische Politik verändert, wenn doch gerade durch diese Flüchtlingspolitik auch eine europäische Einheit postuliert wird, also quasi eine eigene europäische Politik übernational, über das Deutsche hinweg.
Also einerseits ist in der Frage ja schon ein Teil der Antwort selbst formuliert worden. In Sachen Aufstellen für den Krieg gegen Putin sind sie sich in einer Weise einig, wie es vorher von keinem der europäischen Staaten selbst erwartet worden war. Was jetzt diese Flüchtlingspolitik weiter für Europa bedeutet, das ist eine Frage, die offen ist. Da muss man abwarten. Ich könnte nur Folgendes festhalten aus den letzten Brüsseler Verhandlungen. Ist deutlich geworden, dass jetzt natürlich auch jene Frage, wer nimmt wie viel Flüchtlinge auf, zu einer kritischen Frage wird. Da sind sie sich nicht so einig und sagen, na klar, nehmen wir 100.000 auf, na klar, nehmen wir 200.000 auf. Da wird immer noch wiederum darum gefeilscht, weil jedermann weiß, dass die Aufnahme von Flüchtlingen nicht nur was Materielles für so einen Staat bedeutet, sondern unter Umständen auch etwas für die Stellung des Volkes zu den Flüchtlingen bedeutet.
Ich habe jetzt hier noch eine weitere Frage, die geht auch, ja, ich lese sie einfach mal vor von Andy John Delici, die Frage an Herrn Hüsken. Unter dem Aspekt, dass in den kriegsgebeutelten Ländern nur noch verbrannte Erde zu finden ist und es da auch auf europäischer Seite, gibt es da auf europäischer Seite auch ein Szenario, ähnlich wie in den USA damals mit schwarzen Menschen, dass die bisherigen Migrantinnen besonders für solche Kriege mobilisiert werden, um sich das europäisch Sein quasi erkämpfen zu können? Also ist das so eine Art Feuerprobe vielleicht, würde ich sagen. Oder ist das zu weit gegriffen? Ändert die Frage, Entschuldigung.
Ich würde erst mal sagen, das ist eine Frage, die sich erst mal von dem, was gegenwärtig sich abspielt und was sich erwartungsgemäß in den nächsten Wochen noch abspielen wird, entfernt. Eine Frage, die ein Muster aus einem ganz anderen Zusammenhang, der nicht vergleichbar ist mit dem, was sich hier gerade abspielt, ein Muster überträgt, von dem ich mich eigentlich zu weiteren spekulativen Äußerungen nicht hinreißen lassen möchte.
Christoph Ganz fragt, er hätte neulich, genau, gegenüber einem grünen Wähler geklugscheißt, dass das Militärgrün der Grünen lange sichtbar und die aktuelle Entwicklung daher absehbar war. Also, dass man eigentlich nicht wirklich überrascht sein sollte über die Entwicklung einer, zum Beispiel einer Frau Baerbock. Also, nicht rhetorisch gefragt, wie ist das so, beziehungsweise an welchen Markierungen hätten wir das eigentlich in der Vergangenheit bereits schon erkennen können, dass sich das so abzeichnet?
Ja, wer die grüne Politik lange genug verfolgt hat, der weiß natürlich, dass das, was die Baerbock jetzt im Hardcore-Tonfall von sich gibt, etwas ist, was jener ehemalige bekannte Grüne Joschka Fischer im Kosovo-Krieg schon von sich gegeben hat. Im Kosovo-Krieg hat er eigentlich den Einstieg in jene Umdeutung deutscher Schuld in Anführungszeichen in deutsche Verantwortung auf der Welt und deutsche Verantwortung in die Welt gleichgesetzt mit Beteiligung an Kriegen, von denen Deutschland sagt, das nützt uns, das ist ein Interesse, was wir haben. Das war damals das Kleinmachen von Serbien. Damit ist es losgegangen mit dieser Sorte von Fischerscher Umdeutung, dass das so ein bisschen lange gedauert hat, so ungefähr 30 Jahre, bis das jetzt wieder diesen Tonfall gekriegt hat, liegt erstens daran, dass die Zeit halt die ist, in der der Westen beschlossen hat, jetzt muss der Putin endgültig klein gemacht werden. und zweitens damit zu tun hat, dass jetzt die Grünen tatsächlich heftigste Regierungsverantwortung betreiben und sich in der gerade in Kriegszeiten offensichtlich pudelwohl fühlen.
Ansonsten würde ich vielleicht eine Frage stellen, die mir auch letztens wieder gestellt wurde in Konversationen, beziehungsweise eigentlich wurde ich konfrontiert mit der Aufforderung, man müsse doch Solidarität zeigen. Und wenn wir nicht Solidarität zeigen mit den Geflüchteten und mit den Menschen in der Ukraine, dann würden wir uns ja automatisch dann auch als Putin-Versteher outen oder als unpolitisch und damit im Endeffekt Böses tun. Wie geht man mit dieser Forderung nach Solidarität um? Was wird da eigentlich gefordert? Das ist ja eigentlich auch dieses Wort Solidarität ist ja auch wieder in aller Munde. Was bedeutet das eigentlich in diesem Kontext?
Gute Frage. Gute Frage deswegen, weil sie so unwidersprochen der Ausgangspunkt jeder Befassung mit diesem Krieg ist. Bevor man überhaupt mal nachgedacht hat, was ist eigentlich da los in diesem Krieg? Stimmt eigentlich das, was uns über diesen Krieg erzählt wird von der hiesigen Politik und von Herrn Zelensky? Bevor man sich darüber einen Gedanken gemacht hat, ob das Urteil, der Putin ist überhaupt der böse Aggressor, weil er hat ja angefangen, was daran eigentlich stimmt, ob so etwas eigentlich der Zugang zu einem korrekten Urteil über die Zwecke, die der Westen hierzulande gegen den Putin ins Feld führt, ist. Bevor das überhaupt passiert, weiß man bereits, dass man solidarisch sein muss mit dem ukrainischen Volk, mit den Flüchtenden und so weiter. Mhm. Ich meine, man muss die Sache umdrehen. Und so ein bisschen habe ich ja versucht, jetzt gerade in dieser Weise zu argumentieren. Ich habe das Ganze aufgezogen von dem, was eigentlich der Kriegszweck ist, was dann die Flüchtlingspolitik ist, was dann die Flüchtenden sind, habe mich sogar vorgearbeitet zu einigen Urteilen über, wenn das und das Flüchtlinge sind und das mit ihnen passiert, dann kann es nicht ausbleiben, dass sie selbst zu einem Teil Parteigänger dieses Krieges sind. Solidarität mit diesen Menschen wäre für mich dann Solidarität mit ihrer Stellung zu dem, was Zelensky dort mit der Ukraine anmacht. Das kommt für mich nicht in Frage. Wenn Solidarität in dem ganz simplen, schlichten Sinne gemeint ist, naja, die armen Schweine, die hierher kommen, die ihre Männer dort gelassen haben und die wirklich erstmal nichts anderes sind als arme Schweine, dass man dem einen oder anderen dann hilft, dagegen spricht nichts. Man muss bei so einem runtergefahrenen Solidaritätsbegriff, gegen den ich nichts hätte, allerdings immer begreifen und nachvollziehbar machen, dass immer, was ich auch mache, dass egal welche Motive ich dabei habe, wenn ich da Kleidung spende oder sowas, was die Politik daraus macht, ist etwas ganz anderes. Und eigentlich müsste es so sein, dass wenn man auf seinem wirklich mal, ich sag's mal, karitativen Hilfsstandpunkt bleibt, dass man dann gegen alles aufsteht und Krach macht, was die Deutung zu einer Hilfsaktion als Beitrag zu der Feindbildpropaganda im Krieg ist. Dagegen müsste man sich zugleich aufstellen.
Das ist ja auch wirklich beeindruckend, wie schnell solche Hilfsinitiativen und auch vielleicht muss man gar nicht Initiativen und Gruppen sagen, sondern einfach wirklich nur Menschen, die vielleicht wirklich selbstmotiviert auf die Straße gehen, demonstrieren oder spenden etc., dann auch vereinnahmt werden können eben für diese Kriegspropaganda. Das funktioniert alles relativ flüssig. Ich wäre dann jetzt am Ende mit meinen Fragen. Herr Hüsken, haben Sie noch etwas, was Sie hinzufügen wollen würden am Ende? Oder wollen wir langsam zum...
Vielleicht eine Bemerkung noch. Ich weiß, dass die Demonstrationen, die jetzt gerade die letzten 2-3 Wochen gelaufen sind, das Oberetikett Friedensdemonstrationen haben. Und diesem Urteil Friedensdemonstrationen haben sich übrigens auch die meisten linken Gruppierungen, die mit Verlautbarungen in die Öffentlichkeit gegangen sind, angeschlossen. Ich möchte dazu nochmal abschließend was sagen. Auch wenn man noch nicht lange über das nachgedacht hat, was Frieden jetzt und hier in diesem Lande, in einem kapitalistischen Lande ist, müsste deutlich geworden sein, dass es mit der behaupteten Gegensätzlichkeit von Krieg und Frieden ein riesengroßer Herrschaftsschwindel ist. Ein riesengroßer Herrschaftsschwindel. Das, was man jetzt im Augenblick gerade erfährt, ist, dass wir im Krieg sind, ich habe gesagt, from behind, und hier ein Leben führen, das sich in großen Teilen überhaupt nicht von dem Vorkriegsleben unterscheidet. Aber wir befinden uns in einem Krieg. Das hat der Putin übrigens auch so ausgesprochen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es dazu gekommen ist, das muss man auch mal sagen, das ist auch offensichtlich kein durchgesetztes, bekanntes Urteil. Dass es dazu gekommen ist, ist Resultat von Frieden. Ja, wann bitteschön soll denn sonst das Material für den Krieg und erst recht der Grund für den Krieg entwickelt worden sein, wenn nicht im Frieden? Und übrigens, drittens, das, was Frieden ist, auch gerade hier, das wissen wir doch auch, ist nichts anderes als das Resultat geführter Kriege und des Zugriffs der Siegermächte auf die Kriegsverlierer. Und dieser Zugriff auf die Kriegsverlierer hat so etwas wie diesen sogenannten Freien Westen hervorgebracht, mit seinem freien Kapitalismus, mit seiner Marktwirtschaft, hat der EU einen Friedensnobelpreis eingetragen, nur weil sie bislang noch keine Kriege geführt hat. Dabei ist eins sicher, und das ist mein Schlusswort. Das, was dieser Frieden hier war, die Entwicklung der EU zu einer ökonomischen Großmacht mit Deutschland an der Spitze, konnte auf der Welt nur so gelingen, weil Europa diese EU von Anfang an unter dem Schutz einer NATO stand, also der monströsesten Gewaltmaschinerie, die es jemals gab, unter Führung der USA. Dieser Frieden basierte immer schon auf der existenten Gewaltandrohung durch die NATO unter Führung der Amerikaner, die ja auch einige Kriege tatsächlich geführt haben. Das soweit am Schluss zu Frieden.
Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Herr Hüsken. Ich hoffe, dass es große Wellen schlagen wird. Es waren wirklich viele Leute im Zuschauerraum. 165 Leute sind gerade aktiv mit dabei. Sehr, sehr gutes Feedback. Da wird auch Danke an Sie gesagt. Ein extrem guter Gast. Hoffentlich kommen Sie bald wieder. Das möchten wir so auch ausdrücken. Herr Hüsken, lassen Sie uns in Kontakt bleiben, dass wir weitere Gespräche vielleicht führen in nächster Zeit. Und nochmal ein großes, großes Dankeschön für Ihren Auftritt bei uns heute.
Es war mein Interesse.